Nee, Herr, mein Gott, zu dir. Wer mit Gott im Alltag unterwegs ist, seine Nähe spürt und ihn kennt, der kann vieles berichten. Und heute gibt es auch eine Predigt, die wahrscheinlich der ein oder andere hier schon fast genauso erlebt hat. Denn wahrscheinlich haben Sie schon einige Predigten über Wunder gehört, die passiert sind. Heute gibt es die Predigt über das Wunder, das nicht passiert ist. Das schenkt Gott nämlich manchmal auch. Gottes Geschenke sind, um ehrlich zu sein, manchmal ein bisschen so wie die Geschenke, die ich bekommen hatte von den entfernten Tanten, die man so ein, zwei Mal im Jahr zu sehen bekommt. Und die bringen dann ein Geschenk mit. Und verpackt sehen die Geschenke meistens richtig, richtig gut aus. Aber man weiß nie so richtig, was drin ist. So manches Mal haben sie einen Volltreffer gelandet, dann wusste man als Kind oder als Jugendlicher auch, dass, da konnte man sich richtig freuen. Man wusste aber auch immer, diese Geschenke können auch gefühlt eine Niete sein. Und da muss man aber trotzdem freundlich gucken, weil sonst gibt es Ärger von all den restlichen Verwandten, die dabei sind. Und in der Vorbereitung dazu, als ich mal Geschenke im Internet gegoogelt habe, fand ich auch sehr faszinierend, da tauchen so zwei Listen auf. Erstens, welche Geschenke erhalten Sie, würden Sie lieber nicht erhalten? Und die zweite Liste, welche Sachen am häufigsten verschenkt werden? Und spannenderweise überschneiden sich relativ viele Sachen auf diese Listen. Die Klassiker zum Beispiel, möchte jemand mal raten, was auf Platz 1 ist von den Geschenken, die man sich nicht wünscht und gleichzeitig auf der Liste steht, die man am häufigsten kriegt? Ja, Parfum ist dicht dran, steht auch. Klamotten?
Rasierwasser.
Ja, genau, so in die Richtung. Parfum ist auf jeden Fall auch dabei. Der erste Klassiker sind Kleidungsstücke. Also ich habe mal zusammengefasst, dort sind Klassiker wie Krawatten, Unterhosen und Socken. Kriegt man anscheinend relativ oft geschenkt. Ich weiß nicht, wie oft Sie die geschenkt kriegen. In der Praxis stellt man fest, ach, die sind ja ganz brauchbar, aber so als Geschenk ist man dann doch etwas. So, und dann gibt es noch eine große Kategorie außerhalb von Parfüm. Parfüm war da auch drin. Eine große Kategorie, wir kürzen das mal ab, dass wir nicht weiter... Haushaltsgeräte. Also Töpfe und Staubsauger und sowas alles. Das wird auch relativ oft verschenkt. Und ich weiß nicht, ob Sie das sozusagen als Aufforderung verstehen, wenn Ihr Ehemann oder Ihre Ehefrau Ihnen so einen Staubsauger schenkt. Aber so ist das eben mit den Geschenken. Die kriegt man manchmal einfach und weiß nicht so recht, soll ich mich jetzt freuen? Ist das jetzt was Gutes für mein Leben? Oder soll ich mich lieber beschweren und sagen, ja, so hätte ich mir das nicht vorgestellt, hätte mir mal lieber das Geld gegeben, da hätte ich mir was Sinnvolles kaufen können. Ich komme zurück zu der Einleitung. So manches Mal in meinem Christenleben ging mir das auch so, dass ich gesagt habe, Mensch Gott, so eine Sache, die wünsche ich mir jetzt, die brauche ich relativ dringend. Und es gibt auch genug Beispiele, wo Gott Wunder tut, wo er im Alltag das schenkt, was man braucht. Aber ich kenne auch die Situation, wo genau das nicht passiert. Und darum geht es im heutigen Predigttext. Um das Wunder, das nicht geschieht. Also die Predigt zu keinem Wunder. Doch bevor ich jetzt weiter versuche, Spannung aufzubauen, lese ich mal den Bibeltext, den der ein oder andere vielleicht schon mal gehört hat. Johannes 6, 47 und folgende Verse. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer glaubt, der hat das ewige Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben in der Wüste Manna gegessen und sind gestorben. Dieses Brot, das vom Himmel kommt, damit, wer davon isst, nicht sterbe. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Und dieses Brot ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Die Leute, die das zum ersten Mal gehört haben, werden wahrscheinlich gesagt haben, also jetzt spinnt der Jesus völlig. Es geht eigentlich um ganz ernsten Hunger. Handfeste Sachen. Sie wollen Brot haben. Keine Träumereien, keine Spinnereien, keine Predigt. Und Jesus selbst weiß das sogar. Er sagt im Vers 26 vorher: Ihr sucht nicht mich, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von dem Brot gegessen habt und satt geworden seid. Denn die Speisung der 5000 ist genau kurze Zeit vorher gewesen. Und nun ist er wieder da. Die Leute denken sich, na, wenn der wiederkommt, der 5000 Leute mit Brot satt macht, da gehen wir hin. Damals war das noch ein bisschen beschwerlicher, an Brot zu kommen. Da konnte man nicht einfach in den Supermarkt gehen. Aber Jesus nutzt jetzt die Chance, kein Wunder zu schenken, sondern von einer anderen Speise zu reden. Die Menschen wollen das Brot zwischen die Kiemen und Jesus sagt, ich möchte euch was schenken, was für immer hält. So ein typischer Jesus-Satz eben. Mitten in den Alltagsfragen, in unseren Alltagsnöten, wo wir Gott vielleicht manchmal sogar vergessen oder ausklammern, da spricht Jesus hinein. Und die Hörer, die lassen sich zumindest ein wenig drauf ein. Also okay, Jesus, wenn du schon so fromm daherredest, dann, wahrscheinlich noch vom knurrenden Magen getrieben, dann bringen sie das Beispiel, also Mose hat wenigstens damals richtiges Brot auch noch besorgt. Und Jesus, du redest so fromm daher, jetzt lass doch mal sehen, ob wir hier nicht auch noch Brot bekommen. Und ich weiß nicht, ob sie sich mal die Freude machen wollen, so im Nachgang, wenn man das 6. Kapitel im Johannesevangelium liest, da kriegt man fast Bauchschmerzen, wenn man das liest, wie oft die Menge vom Gerstenbrot redet, was zu essen haben will, und Jesus aber von sich als Brot des Lebens redet. Sie reden ständig aneinander vorbei. Und als ich da so den Text las und gedacht habe, Mensch, irgendwie möchte man doch fast sich fragen, wieso die so schwer vom Begriff sind, da merke ich auf einmal, Mensch, vielleicht bin ich der Stoffel, der manchmal genauso vor Jesus steht. Vielleicht redet so manches Mal Jesus in mein Leben hinein und ich verstehe nicht. Ich höre ihn nicht, weil ich was ganz anderes von ihm haben will. Deshalb zwei Gedanken dazu. Der erste Gedanke, mehr als Gerstenbrot. Mehr als Gerstenbrot. Jesus, gib mir das, was ich mir von dir wünsche, was ich mir heute von dir wünsche, was ich brauche. Damals wollten die Leute Brot. Ich weiß nicht, was sie sich so von Gott wünschen. Vielleicht die Gesundheit. In der jetzigen Zeit nicht der seltenste Wunsch. Vielleicht wünschen sie sich auch immer wieder neue Energie und Kraft, weil sie für den Alltag nicht reicht. Vielleicht wünscht sich der ein oder andere auch, von Sucht frei zu werden oder von einer schlechten Angewohnheit. Mit einem Schnitz, aber Gott schenkt es nicht. Vielleicht gibt es auch irgendwie so einen Knoten in ihrem Leben, wo sie sagen, Mensch, wenn der sich wenigstens mal lösen würde. Mensch, Gott schenkt mir doch das. Aber er tut es nicht. Vielleicht wünschen sie sich auch manches Mal, ey, dieser ganze Corona-Wahnsinn muss doch mal aufhören. Gott schenkt mir Impfstoff, damit es jetzt vorbei ist. Aber er tut es nicht. Und ich erinnere mich an die schmerzhaftesten Gespräche, wenn Leute sagen, Mensch, ich habe mir gewünscht, dass er oder sie noch das erlebt. Aber dann ist er doch heimgegangen. Ich weiß nicht, was sie sich jetzt wünschen, was sie im Kopf haben. Mensch, warum schenkt mir Gott es nicht? Und wenn wir ehrlich sind, glaube ich sogar, dass das oft die Stellen in unserem Christenleben sind, die jeder kennt, über die wir aber am wenigsten reden. Denn Wunder erzählt man einfach lieber, die lassen sich schöner darstellen, als die Situation, wo man auf Gott gehofft hat und er so ganz anders gehandelt hat. Und sind wir ehrlich, sind es oft fromme, sinnvolle und gute Wünsche. Und trotzdem schenkt er es nicht. Und das Beispiel damals ist genauso. Brot für den heutigen Tag ist garantiert kein schlimmer Wunsch. An anderer Stelle, das wissen wir genau, sagt er, genauso sollt ihr beten. Unser tägliches Brot gib uns heute. Sie wünschen sich das Brot und er gibt es ihnen nicht. Und dein Wunsch, den du vielleicht schon häufiger an Gott gebracht hast, da kennst du vielleicht auch die Gedanken, Mensch, ist der nicht gut? Ist der nicht fromm genug? Ist der nicht toll genug? Ist es nicht richtig, sich das zu wünschen? Oft heißt es doch so schön, wir müssen uns nur auf seine Verheißung verlassen und dann klappt das doch irgendwie alles. Und wenn ich ehrlich sein darf, ein paar Christen durfte ich schon begleiten und mein Leben lebe ich ja auch. So einfach geht das nicht. Nicht immer. Aber sollten wir jetzt einfach aufhören, Gott zu bitten? So wie die Stoiker, die Griechen damals, die sind ja schon sprichwörtlich geworden, mit stoischer Ruhe ertragen. Ich glaube, das ist auch der falsche Weg. Gott zu bitten ist wichtig und gut. Sich an seine Verheißung zu erinnern und sich daran festzuhalten, ist unheimlich wichtig. Alles ist fromm und gut daran. Und deswegen darfst du auch deinen Wunsch jederzeit immer wieder vor Gott bringen. Und ich wette, ich will jetzt nicht nur das negative Bild malen, wenn wir jetzt sammeln würden, könnte bestimmt auch jeder von so Alltagswundern, von den kleinen und großen Wundern im Leben erzählen, wo wir merken, Gott ist da, er trägt durch das Leben, er hilft. Die Wunder, die kleinen Alltagswunder, vielleicht auch mal nur ein schmerzfreier Tag. Wunder, die dir gezeigt haben, da ist jemand. Da ist jemand da, der sich um mich kümmert, der mich sieht. Die kleinen und die großen Zeichen, Gott ist da. Und auch die Bibel ist voller Belege dafür, dass Gott sich um seine kümmert. Doch in diesem Bibeltext wird eins klar, Jesus bleibt hier hart. Obwohl es ein guter, sinnvoller Wunsch ist, bleibt Jesus hier hart. Und lässt sich nicht erpressen, auch mit keinem Bibelvers. Oft denken wir, wir müssten es nur oft genug sagen oder die richtigen Bibelverse dazu sagen, dann müsste Gott. Aber ich nenne das immer religiös, etwas abwertend, deswegen muss das sich auch nicht einbürgern. Aber religiös ist für mich immer dann, wenn wir sagen, so Gott, hier habe ich die Bibelstelle, jetzt musst du. Ich habe Gott in der Hand, denn ich kenne doch alle Bibelverse. Gott, jetzt musst du. Ich habe dir das Beispiel, du hast gesagt, wir sollen um Brot bitten, jetzt gib mir das auch. Ich kann dir beweisen, warum ich dich in der Hand habe. Und dann wird Christentum oft zu so einem Talisman. Ach, der hat mir schon häufiger mal Glück gebracht, das hat schon häufiger mal geklappt, jetzt bin ich mal dabei geblieben. Und sind wir ehrlich, es gibt genügend Bibelstellen. Blinde werden sehen, Lahme gehend, Kranke gesund, Tote stehen auf, viele Wunder werden berichtet. Und ich kenne so manche Leben und manche Biografie, wo wir uns das am sehnlichsten wünschen. Dass genau das wieder passiert und es schenkt es nicht. Wir kennen Niederlagen, wir werden enttäuscht und ich weiß zumindest von mir, ich enttäusche auch andere Menschen, weil wir Grenzen haben. Weil meine Gesundheit und meine Kraft auch nicht für alles reicht. Und in Gemeinschaften ist das auch so, in Gemeinden ist das auch so. Nicht jede Gemeinde, die nur fromm genug ist, wächst. Und nicht jede Gemeinde, die wächst, ist besonders fromm. Ich kenne auch Gemeinschaften, die geschlossen wurden. Außenorte, einer nach dem anderen geschlossen, am Ende die ganze Gemeinschaft. Und ich stelle fest, Frömmigkeit ist kein Selbstläufer auf Erfolg. Weltlicher Erfolg, den wir anderen vorweisen können, ist uns nicht verheißen. Manchmal geschenkt, aber nicht verheißen. Dass Jesus das machen hätte können, das mit dem Brot, ist allen klar. Er hat es ja getan, vor kurzer Zeit 5000 Leute satt gemacht. Und wahrscheinlich stehen sogar die gleichen Leute wieder vor ihm, die sagen, aber letztes Mal hast du doch. Aber so leicht geht die Rechnung nicht auf. Jesus sagt, heute gibt es kein Gerstenbrot, heute gibt es Brot fürs Leben. Denn eine wichtige Lektion, die Jesus hier anscheinend mitgeben will, ich kann dir deine kleinen Alltagssorgen und Nöte immer wieder die kleinen Wunder schenken, aber dann wirst du dein Leben nicht ändern und wahrscheinlich an der gleichen Stelle morgen wieder sitzen. Weil du an deine Probleme, an deinen schlechten Lebenswandel, vielleicht auch an deine falschen Vorstellungen nicht ran willst. Deswegen, ich kann dir heute vielleicht die Gesundheit schenken, aber morgen arbeitest du dich wieder krank. Ich kann dich heute von der Sucht befreien, aber deine Sehnsucht wird dich morgen in die nächste Sucht treiben. Ich kann heute Tote auferwecken, aber auch die werden wieder sterben. Und auch als Gemeinschaft, Jesus könnte den ganzen Raum füllen. Aber auch das ist keine Garantie, dass jeder in den Himmel kommt. Also zumindest lese ich den Bibeltext so, dass es nicht darum geht, Hauptsache in der Gemeinschaft auf dem Stuhl gesessen zu haben, sondern wer glaubt, der hat das ewige Leben. Und ich möchte das an einem Beispiel weiter ausführen, weil ich das als Gemeinschaftsprediger damals und in Gemeinden oft erlebe. Wenige tun viel, geben 130, 180%. Und dann wird immer wieder dafür gebetet, Gott, jetzt schenkt mir neue Energie. Ich habe sie ja alle verpowert und noch viel mehr. Und manchmal schenkt er das Wunder, dass er dann die Energie schenkt. Aber oft schenkt er es auch, dass das nicht kommt. Dann führt das dazu, dass manche krank, schlapp sind, manchmal auch schlecht gelaunt. Bei anderen ist es dann ein Herzinfarkt. Ja, Gott kann immer wieder Energie schenken, aber doch nicht dafür, dass wir unser Leben einfach so weiterleben und immer wieder zu viel geben. Denn Gott will keine Räuber, auch keine, die an ihrem eigenen Körper Raubbau betreiben. 100% geben, weil wir 100% empfangen. Nicht mehr und nicht weniger. Und dann, wenn wir es nicht schaffen, solche Probleme anzugehen, dann schenkt es. Ich weiß, es hört sich komisch an, aber ich formuliere es mal so. Dann schenkt es Gott, dass wir unter so welchen Lasten zusammenbrechen. Weil wir oft leider nicht vorher hören wollen. Dann schenkt es, dass wir uns mühsam aus einer tiefen Situation wieder rausarbeiten müssen. Dann schenkt es, dass wir vielleicht auch manchmal aus einer Sucht nicht mit Fingerschnips befreit werden, sondern uns mühsam rausarbeiten müssen. Dass wir das erleben und für andere da sein können, die genau das erleben. Jesus reichen Alltagswunder in Wirklichkeit nicht. Sie sind die kleinen Trostpflaster, die uns immer wieder zeigen, ich bin da. Aber Jesus reichen Alltagswunder nicht. Er will viel tiefer. Er will dahin, wo unser Innerstes sitzt. Und dazu muss er manchmal schmerzhaft etwas wegschneiden. Jesus füllt den hungernden Bauch der Leute damals nicht, weil er ihr Herz füllen will. Jesus erfüllt vielleicht auch manchmal unsere Alltagswünsche nicht, weil er unser Herz tiefer füllen will. Denn das ewige Leben hat eben nicht der, der die meisten Wunder vorweisen kann. Oh Gott, ich habe so viele Alltagswunder erlebt. Den Himmel erbt nicht der, der die Zungenrede beherrscht, Theologie studiert hat, die meisten Mitglieder hat oder in dem Beispiel die meisten Brote von Jesus abgegriffen hat. Das ewige Leben bekommt der, der glaubt. Der glaubt, ja, ich kann mir mein ewiges Leben nicht selbst verdienen. Du musst mir das schenken. Ja, ich glaube, Gott, du weißt besser ist. Du weißt es besser, was in meinem Leben dran ist und was du mir in meinem Leben nehmen musst. Ja, Gott, ich glaube, du weißt es besser, dass ich mich nicht aus meinen Problemen selber aus den Haaren rausziehen kann, sondern du bist es. Ja, ich glaube, du wächst mich jeden Morgen neu. Und ich will Tag mit dir leben. Und das lebt Jesus vor wie kein anderer. Das führt mich zum zweiten Gedanken. Jesus steht für das, was er sagt. Jesus steht für das, was er sagt. Und das ist auch das, warum es mich überzeugt und warum ich mich überhaupt traue, so ein Thema, was ja auch sensibel ist, anzusprechen. Denn da ist niemand, der einfach nur auf dem Thron sitzt und sagt, arbeite härter. Da ist keiner, der im Himmel wohnt, die Welt nicht kennt und sagt, ach, jetzt knie dich mal richtig rein, du musst nur ein bisschen mal die Augen mal zudrücken und durchhalten. Jesus steht für das, was er sagt. Und das können wir durchbuchstabieren an jedem Evangelium. Jesus kommt in diese Welt und er kennt Leiden. Er kennt Schmerz und Krankheit. Er hat es selbst erlebt. Er kennt Verlassenheit und Tod. Jesus selbst kennt Misserfolg. Eine kleinere Gemeinde als Jesus mit seinen Jüngern, die ihn dann auch noch verlassen, gab es wohl kaum. Jesus ist nicht der, der zum Kaffee und Kuchen noch mal kurz vorbeischaut, sagt, Mensch, Kopf hoch, das wird schon wieder, und beim Abendbrot zu Hause sitzt. Jesus geht mit. Jesus leidet mit. Jesus kämpft mit. Er weiß, genau um diese Situation, wo du dir das Wunder wünschst, es nicht schenkt, wo du tiefen Schmerz empfindest. Und das ist der einzige Trost, den ich zusagen kann. Er fühlt diesen Schmerz mit. Er geht diesen Schmerz mit, weil er manches Mal uns aber auch tiefer berühren will. Jesus sagt, ihr müsst mein Fleisch essen. Und alle Leute drumherum denken, sie müssten jetzt Kannibalen werden. Aber Jesus redet von dem Tieferen. Ihr müsst mein Fleisch essen, weil das nicht in euch selber steckt. Es geht nicht darum, dass ich eine Motivationsrede schwingen will nach dem Motto, drückt noch den letzten Rest aus der Tube raus. Ich glaube, die Bibel ist voll davon, die uns die Beispiele sagt, wir stecken als Sünder viel zu tief in dieser Welt drin, um uns irgendwie rein und sauber halten zu können. Wir stecken viel zu viel in diesem Hamsterrad drin. Deswegen ist die freimachende Botschaft, Jesus kennt es, leidet mit und sagt, ich bin dabei. In diesem Hamsterrad, vielleicht aus manchen, sagt er, steig aus, ich laufe für dich. Bei manchen läuft er mit. Den Tod, den er gestorben ist, den brauchst du nicht mehr sterben. Deswegen sagt er, ich sterbe für dich. Und das, was andere über dich sagen, musst du nicht alleine ertragen. Er trägt es mit. Jesus stirbt, damit du frei bist. Frei bist. Wieder aufzuatmen, wieder neu zu starten. Trotz allem Schmerz, wieder neu zu starten und vielleicht auch wieder hinzufallen. Aber das ist nicht schlimm, dann hilft er dir auf und läuft wieder mit. Und das wird dich vielleicht noch mehr zu seinem Ebenbild machen. Das Wissen, dass wir auch nur Sünder sind, die ganz und gar sich auf ihn verlassen müssen. Jesus schenkt uns die Wunder im Alltag manchmal nicht, damit wir unter falschen Erwartungen, auch manchmal unter unseren eigenen falschen Vorstellungen, unter falschen Hoffnungen und falschem Lebenswandel zusammenbrechen. Nicht, weil er Spaß daran hat, uns leiden zu sehen. Nein, weil wir Menschen oft vorher nicht hören wollen, bis wir ganz unten sind. Und wisst ihr, das ist auch etwas, was mich fasziniert, wenn man so im Gnadauer Band häufiger mal in missionarischen Projekten unterwegs war. Dann hört sich das auch alles immer toll an, wo missionarische Projekte wachsen. Ganz oft fängt es an mit, unsere Gemeinschaft ist kleiner geworden und wir wussten nicht, wie wir überhaupt noch Zukunft haben. Oder manchmal waren es auch einfach Leute, die gesagt haben, ich wäre aus der Gemeinschaft sonst ausgestiegen, hätten wir das Projekt nicht gemacht, weil es mir bis oben stand. Oft sind unsere missionarischen Aufbrüche auch in Gemeinde und Gemeinschaft nicht immer so die schönsten und tollsten ersten Gründe. Sie werden oft zu ganz tollen Sachen, aber oft sind es eben auch die Situationen, wo Gott uns schmerzhaft etwas zumutet, damit Neues wachsen kann. Und erinnert uns daran, nicht wir sind die Bäcker vom Brot des Lebens. Er ist das Brot des Lebens. Das gibt es für uns nur geschenkt und wir können auch nur verraten, wo es geschenkt wird. Wir können es nicht selber machen, nicht selber weitergeben. Und ich möchte zum Abschluss, ein guter Abschluss ist vielleicht übertrieben, ich versuche mich aber kurz zu fassen, ich versuche es nochmal mit einem Beispiel aus meiner Biografie zu bebildern, was mir sehr eindrücklich geworden ist. Ich kann mich noch daran erinnern, ich bin erst spät zum Glauben gekommen, habe damit als Kind und Jugendlicher gar nichts zu tun gehabt. Und als ich 16 war, habe ich zu Jesus gesagt, also gut, dann sind wir jetzt Freunde, dann gucken wir mal, wie es läuft. Ich gebe zu, damals war er noch nicht mein Herr, aber damals habe ich gesagt, so, wir sind jetzt Freunde. Und alles gut, ich habe nur eine Bedingung, das ist irgendwie ein bisschen doof, aber du musst mir meinen Großvater erhalten. Denn wir hatten nicht so viel Geld, mein Vater war ständig am Arbeiten und mein Großvater war da. Also von ihm habe ich das Radfahren gelernt, das Schwimmen gelernt. Der war da, wenn ich mal einen Reifen wechseln musste. Der hat einfach die Zeit mit mir verbracht. Und deswegen, es gab keinen konkreten Grund. Eigentlich war er immer lebenslustig und froh und es gab keinen Grund, warum ich das hätte beten sollen. Aber irgendwie war mir der so wichtig, dass ich gedacht habe, am Anfang muss man klarstellen, also Gott, den solltest du mir so lange wie möglich erhalten. Und ich kann mich so gut, also noch sehr gut daran erinnern, dass nach dem Gebet, ich glaube, das hat eine Woche gedauert, dann ist er tot von der Leiter gefallen, Herzinfarkt. Den haben sie noch ins Krankenhaus gebracht, aber in derselben Nacht verstorben. Und da habe ich gelernt, dass Jesus uns manchmal nicht nur Sachen nicht gibt, die wir uns wünschen, sondern uns manchmal sogar Sachen nehmen muss, die uns so sehr im Herzen liegen. Denn ich lernte eins, Gott will tiefer beschenken. Tiefer und weiter beschenken, als ich es erahnen konnte. All das, was mein Großvater in meinem Leben mir geschenkt hat, dafür bin ich auch dankbar, aber Gott hat doch viel mehr und ist viel tiefer mich beschenken können, wahrscheinlich auch erst, als der Platz frei war. Das Bild ist wie ein Chirurg, der operiert und manches Mal auch viel rausschneiden muss, damit das Ganze gerettet wird. Und so sind es vielleicht auch manchmal tiefe Einschnitte in unseren falschen Lebensstil, in scheinbare Sicherheiten, wo er reinschneiden muss, damit das Ganze gerettet wird, damit wir begreifen, es gibt mehr. Und weil es ein heikles Thema ist, jetzt aber wirklich zum Schluss noch eine Bemerkung zu dem Thema. Es gibt Verlust, Schmerzen, es gibt auch schlimme Situationen, wo ich weiß, wo ich mir sicher bin, das war nicht von Gott gewollt und das hat er so eingefügt. Nicht jedes Leid ist immer der Plan, wo Gott sagt, da will ich reinschneiden. Und das Zweite ist, ich bitte darum, dass wir einander trösten, mit den Lachenden lachen, mit den Weinenden weinen, wie er es so schön sagt, und uns nicht zu Anwälten hinstellen und sagen, also in deinem Leben ist das passiert, weil du das gemacht hast. Das zerstört mehr als alles andere. Wenn Gott in ein Leben hineinschneidet, dann muss es der Mensch selber verstehen. Das von außen hereintragen macht oft nur mehr kaputt, als wir es gut meinen. Und in diesem Sinne möge uns Gott schenken und nehmen, damit wir weiter wachsen können, was wir brauchen. Amen.